Nächste Eskalationsstufe jetzt im Iran erreicht und der Einsatz von Bodentruppen wird nun immer wahrscheinlicher. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Wir haben mittlerweile nicht nur im Iran die Luftangriffe dort auf militärische Stellungen, die ja von Israel und von den USA vor allem geflogen werden. Mittlerweile hat die USA sogar auch angefangen, die Stratosphärenbomber, also die B-52 und so weiter, einzusetzen, die in extrem hoher Höhe fliegen und die massive Bomben eben mit sich tragen können. Und die Revolutionsgarden haben angefangen, eben Militärbasen zum Beispiel in Kuwait, in Bahrain, in Katar und so weiter zu attackieren. Da gab es jetzt erst die ersten US-Todesopfer. Wie jetzt hier gerade vermeldet wurde, Counter-Strikes came within minutes, ja, und jetzt haben sie eben 6 US-Service-Member, also Einsatzkräfte, die in irgendeiner Art und Weise das Militär der USA unterstützen, getroffen und getötet. 18 weitere wurden dabei auch verletzt und was auch vermeldet wurde, wobei noch nicht ganz klar war, wie schwer der Schaden jetzt ist, dass man eben ein hochsensibles und technisch wichtiges militärisches Radargerät bzw. Radarstation getroffen hat, welches vom US-Militär eingesetzt wird, was irgendwie über 1 Milliarde US-Dollar kostet. Es gab aber bisher noch keinen konkreten Bericht darüber, wie hoch dieser Schaden tatsächlich ist. Was aber vor allem jetzt auch richtig interessant ist, nämlich die Frage, wie wird dieser Krieg jetzt weitergehen? Jeder, der sich ein bisschen mit so einem Thema mal auseinandergesetzt hat, weiß, du kannst eben auf Dauer in keinem Land einen wirklichen militärischen Sieg erringen, indem du einfach nur Bomben schmeißt. Erst recht nicht in einem so großen Land wie dem Iran. Ne? Und wenn man jetzt mal auch überlegt, das hatte ich ja gestern bereits kurz aufgegriffen, diese Situation Israel und Gaza, wie lange dort aus dem Gazastreifen auch Raketen geflogen sind in Richtung Israel, trotz dieser massiven militärischen Intervention. Da hat man gesehen, es ist Israel extrem schwer gefallen, so einen militärisch ja und geografisch sehr kleinen Standort eben tatsächlich außer Gefecht zu setzen. Und der Iran ist 4500 Mal so groß wie der Gazastreifen. Ne? Und das bedeutet, dass eben, und das hat Trump ja auch nicht mal mehr ausgeschlossen, der Einsatz von Bodentruppen immer wahrscheinlicher wird und gleichzeitig eine Spaltung und Destabilisierung des Irans ebenfalls immer wahrscheinlicher wird. Ne? Weil, schaut euch mal kurz diesen Clip jetzt hier aus dem Weißen Haus gestern an.
Well, most of the people we had in mind are dead. So, you know, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty sure we're not going to know anybody.
Also, was Trump hier sagt, ist wirklich hochgradig interessant. Nämlich, dass sie einige Leute im Kopf hatten, die jetzt hier der Nachfolger werden sollten von Khamenei. Aber während ja so ein Treffen stattgefunden hat, um dort den entsprechenden Nachfolger zu nominieren, wurden die ja getroffen von mehreren Raketen und so. Und das hat dazu geführt, dass entsprechend die jetzt wieder nach neuen Nachfolgern suchen müssen. Und es immer unwahrscheinlicher wird, überhaupt jemand zu finden. Trump sagt, bald werden wir diese Leute gar nicht mehr kennen, die dann dort entsprechend das Land übernehmen sollen. Und ich meine, man kann ja auch so ein bisschen mal überlegen, wie das in Afghanistan gelaufen ist. Ne? Nur mal einen kleinen Reality-Check an alle Leute. Ich weiß, viele Leute im Westen würden das Kapitel Afghanistan am liebsten so schnell wie möglich aus ihrer Erinnerung streichen. Ich werde das nicht tun. Ich habe auch viele ehemalige Kameraden, die noch im Afghanistan-Einsatz und weiter waren und mir viel von dem berichtet haben, was dort so alles passiert ist, ja. Und da war es ja so, man hat mit massiven Kosten und mit massivem Aufwand dieses Militär und so weiter und diese Sicherheitsarchitektur dort aufgebaut. Und das wurde dann von den Taliban im Endeffekt innerhalb von ein paar Wochen alles vernichtet. Ja? Also hunderte Milliarden an Kosten hat das alles inkludiert. Ja? Und am Ende ging es ganz schnell den Bach wieder runter. Warum? Weil eben diese Länder nicht eine einheitliche Bevölkerungsgruppe haben, die alle irgendwie einem nationalstaatlichen Gedanken oder einer nationalstaatlichen Idee oder politischen Ausrichtung oder so geneigt sind, sondern es verschiedenste Strömungen gibt und weil natürlich auch von außen immer versucht wird, im Rahmen mit so einer Brechstangenmethode dort eben für Frieden zu sorgen. Das ist ja genau das, was gerade versucht wird. Und jetzt schaut mal, was hier berichtet wird bezüglich der Unterstützung von Separatisten und was das hier alles noch bedeuten könnte.
Is also working to trigger some sort of an uprising inside of Iran. Now, this is a major and potentially explosive development in the war. So let me tell you what we know here with these breaking details. Multiple people familiar with the plan are telling CNN that the Trump administration is working to arm Kurdish forces, who they then expect to take part in a high strike.
Also, dass es eben hier Pläne von der CIA gibt, dass man kurdische Separatisten im Iran, die ungefähr 10% der Bevölkerung dort ausmachen, eben anfängt zu bewaffnen, damit sie eben anfangen, von innen heraus das iranische Regime und die Revolutionsgarden und so weiter eben zu destabilisieren, um dort den entsprechenden Effekt zu beschleunigen. Weil es ist natürlich auch so, dass diese ganzen Raketen viel Geld kosten, die eingesetzt werden müssen und diese Drohnen, die der Iran und so produziert, viel günstiger sind als so eine Abfangrakete. Also es ist auch immer eine Frage von, wer kann länger und schneller wieder neu produzieren. Und da ist natürlich auch einfacher und vor allem innenpolitisch besser zu verkaufen, als eigene Soldaten zu schicken, ne? Übrigens in den USA, die Umfragen zeigen auch, 3/4 der US-Amerikaner sind gegen den Krieg. Ne? Also es ist nicht so, dass es dort eine große Unterstützung aktuell gibt. Und diese Unterstützung würde noch stärker massiv nach unten gehen, wenn man tatsächlich US-amerikanische Bodentruppen dorthin schickt, weil dann wird es eben auch viele Tote geben. Ne? Und deswegen versucht man es scheinbar jetzt hier mit so CIA-Operationen, damit eben das nicht nötig wird. Aber das bringt halt nur weitere Gefahren mit sich, wie man jetzt hier zu hören bekommt. Schaut mal das Interview an, das fand ich auch interessant.
I do think this is a strategy of potentially playing with fire. The Kurds in Iran are wonderful people who've suffered tremendously under the Islamic Republic, but they constitute only 10% of the country's population. So they're never going to be able to really constitute an existential threat to the regime in Tehran. At the same time, I would argue the greatest countervailing force against the radical Islamism of the Iranian regime is Iranian nationalism. And I would say pluralistic Iranian nationalism, a nationalism that encompasses Persians, Kurds, Azeris, and others. And there's a real danger here, Aaron, that if Iranians feel that it's a U.S. strategy to essentially try to factionalize and splinter the country, that's something that they're very sensitive about. And I think the vast majority of Iranians will be opposed to any outside attempts.
Also was er hier sagt, ist hochgradig brisant, weil es nämlich schon wieder auch gewisse Parallelen weckt und Erinnerungen, ne? Stichwort CIA und wie man damals beispielsweise, als ja der Krieg zwischen Afghanistan und Russland stattfand, 70er, 80er Jahre oder irgendwann wann das war, wo man dann ja auch angefangen hat, die ganzen Mujahideen und später dann Al-Qaida und so mit Waffen zu versorgen, ging ja dann auch nicht so gut aus. Ne? Und jetzt ist das, was der Herr hier anspricht, ne, dass eben die Kurden, die sehr gelitten haben unter diesem islamistischen Regime im Iran, nur 10% der Bevölkerung ausmachen. Und wenn die jetzt von der CIA bewaffnet werden, damit die quasi von innen heraus dieses System destabilisieren, dann auch die einzelnen Bevölkerungsgruppen dort und politische bzw. religiöse verschiedene Gruppen untereinander gespaltet werden können und dann genau das Gleiche passiert im Endeffekt wie damals im Irak oder in Libyen oder in jedem anderen Land im Nahen Osten, wo man versucht hat, das westliche Demokratiemodell zu etablieren. Ja? Also ich sehe eigentlich hier so richtig, wie sich quasi von Tag zu Tag diese Sorgen immer mehr und mehr bestätigen. Aber wer weiß, vielleicht gelingt ja doch noch der große Coup, ne? Und alles geht noch gut aus. Hoffen wir es mal.